Hallo, liebe Zuhörende, hier ist Kevin. Ihr könnt ja gleich eine Folge von Bucketheads hören, die es normalerweise für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon gibt. Ich biete ja seit Ende 2020 an, dass wer möchte, mich und den Podcast finanziell unterstützen kann auf patreon.com/bucketheads. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich gestartet, dass Patreons auch Bonusfolgen zu hören bekommen. Damit das klar ist, der Podcast bleibt weiter, wie er ist. Es wird weiter reguläre Folgen geben, Padawansins, Quiz-Sendungen und so weiter. Das wird es alles weitergeben, das bleibt auch alles frei. Zusätzlich gibt es aber für Unterstützende Bonusfolgen. 4 verschiedene Reihen habe ich gestartet oder werde ich noch starten. Eine zu Star Wars Neuigkeiten, eine zu Spielen, eine zu Comics und eine zu Musik. Einzelheiten dazu erzähle ich in einem kleinen Update, das ihr in eurem Podcast-Feed findet, direkt vor dieser Folge hier. Was ihr gleich hört, ist die erste Ausgabe des Musikformates, das ich zusammen mit Nikolas mache. Wir erzählen euch auch gleich am Anfang, wie das funktioniert. Eins kann ich euch versprechen, das macht total viel Spaß. Hört euch das mal an, dann habt ihr einen Eindruck von einem Teil des neuen Angebotes für Bucketheads Patrons. Viel Vergnügen. Did you hear that? I like the sound of that. You hear that? That is the sound of 1,000 terrible things heading this way. Hallo, Nikolas.
Autsch, Kevin. Hallo.
Hello. Liebe Zuhörende, willkommen in der ersten Ausgabe von unserem neuen Musikformat im Bucketheads Podcast. Wir nennen es Star Wars. Um damit deutlich zu machen, wir reden über was man hören kann. Musik und Klang. Was ihr am Anfang gehört habt, war unser schönes Intro dazu, was, wie soll ich sagen, eine Gemeinschaftsschöpfung war von Nikolas und mir. Nikolas hat die Musik beigesteuert und hat gesagt, so, ich lege da jetzt mal so keine Töne und nichts drunter. Und dann kam ich und habe das Ding vergewaltigt. Ich habe da die ganzen Soundeffekte reingemacht und es waren noch mehr, als ihr jetzt gehört habt. Und Nikolas' Reaktion, nachdem er meine Adaption seiner Schöpfung gehört hat, war,
dass ich dachte, dass ich einen Schlaganfall habe und war total desorientiert und wusste nicht, was passiert und wo ich bin. Es war ein bisschen wie eine übersalzene Suppe mit 5 Chilischoten drin. Aber letzten Endes haben wir dann doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Sodass man erahnen kann, dass unter den ganzen Geräuschen auch noch Musik liegt. Es ist ein Stück aus The Bad Batch dabei, habe ich entdeckt. Lass uns das nochmal hören in der zweiten Hälfte.
Ja, lass mal hören.
You hear that? That is the sound of 1,000 terrible things heading this way.
Bevor der X-Wing in den Graben eintaucht, das Omega-Thema hast du eingebaut, du Fuchs.
Weil ich es so niedlich finde und wir brauchen mehr von dieser Musik in unserem Leben.
Wusstest du, dass der Komponist Sean Kiner, als er das gemacht hat, sich 3 Tage in einen Raum eingesperrt hat und gesagt hat, die Welt ist gerade so, wie die Welt nun mal ist, nämlich ziemlich dunkel und wir brauchen ein bisschen Licht in unserem Leben. Und es war die Zeit, als sein Kind zur Welt gekommen ist. Wann hat er beim Komponieren dieses Themas an sein Kind gedacht?
Das ist mir neu. Ist es nicht so oft die Geschichte von Komponisten, dass sie sich für ein paar Tage oder Wochen einsperren, um dann eben mit etwas Wunderbaren, Schöpferischen wieder rauskommen? Ein bisschen wie eine Kokonphase. Und am Ende kommt dann der Schmetterling.
Um nochmal so einen Schritt zurückzumachen, was machen wir eigentlich in unseren Musikfolgen? Wir haben uns jeweils 3 Stücke Star Wars Musik mitgebracht. Also irgendwas aus diesem großen Star Wars Kontext, zeigen uns das, ordnen das für uns so ein bisschen ein. Teils analytisch, teils auch anekdotenhaft. Wir spielen diese Lieder nicht komplett durch. Also wir spielen jetzt hier keine 10 Minuten oder 3 oder 5, sondern immer vielleicht nur so eine Minute. Und wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen, was wir uns gegenseitig mitbringen. ich frage mich, kannst du mich eigentlich noch mit irgendwas überraschen? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kenne eigentlich alles, da bin ich gespannt. Aber das ist vermutlich auch gar nicht dein Anspruch, oder? Hast du dir Leitlinien gegeben so für deine Auswahl deiner Stücke?
Meine Leitlinie war meine Emotion, die mit dem Stück verbunden ist, oder eine besondere Assoziation, die ich habe, oder ein analytischer Gedanke. Ja, ich tue es mir wirklich schwer, Musik passiv zu hören, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich im Geschäft bin. Ich werde immer zu einem sehr aktiven Hörer, der das Stück dann seziert und analysiert und denkt, ah, hier wurde irgendein Griff angewendet, der irgendwo anders wieder vorkommt oder das wurde gesampled. Ich komme da nicht zur Ruhe und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich nutze auch diese Gelegenheit, um mich da auszutoben. Und Vorwarnung, das ist alles meine subjektive Sicht auf die Dinge. Hier wird keine Wahrheit ausgesprochen. Lediglich meine Wahrheit.
Das trifft für mich auch zu, wobei meine Wahrheit natürlich mehr wert ist als deine Wahrheit.
Das weiß ich.
Ist klar. Also, was mir noch wichtig war, ich wollte jetzt hier nicht die großen klassischen John Williams Soundtracks mitbringen, weil ich irgendwie so in meinem Inneren die zu sehr drin habe und die schon zu oft gehört habe. Das schließt nicht aus, dass ich irgendwann die auch nochmal einbringe. Aber so für jetzt, so für unsere erste Folge, hatte ich darauf keine Lust. Und ich wollte auch nicht unbedingt irgendwas reinbringen, was zuletzt im Bucketheads Podcast sehr präsent war, wie zum Beispiel The Clone Wars oder The Mandalorian oder so. Ich wollte gern was raussuchen, bei dem ich auch angenommen habe, dass du es vielleicht noch nicht kennst und ihr Zuhörer da draußen vielleicht auch nicht so richtig auf dem Schirm habt, euch was Cooles zeigen und überhaupt, dass ihr am Ende sagt, der Kevin, der hat sowieso die besten Stücke rausgesucht.
Oh, das muss ja aus einem Spiel sein.
Oh, nicht schlecht.
Aber du überraschst mich. Ich hatte nämlich wirklich gedacht, dass wir in der ersten Folge jetzt die großen John Williams Schinken kommen und wir uns daran laben.
Du darfst dich gerne an allem laben, was du möchtest. Möchtest du anfangen? Möchtest du dein erstes Stück präsentieren?
Nein, Kevin, ich möchte, dass du anfängst.
Du willst nur das letzte Wort haben, damit die Zuhörenden am Schluss irgendwie denken, ja, das letzte Stück vom Nikolaus, das war gut. Was hat der Kevin nochmal mitgebracht? Ah, kann nicht so geil gewesen sein.
Fang du an, weil du mich jetzt wirklich überrascht hast und ich bin gespannt, welches Stück jetzt kommt, das ich angeblich nicht kenne.
Ich will gar nicht sagen, dass ich ganz sicher bin, dass du es nicht kennst, aber die Chance, dass du es weniger kennst als ich, ist da, weil es ist tatsächlich aus dem Spiel. Es ist aus The Force Unleashed. Sagt dir das was?
Ich habe The Force Unleashed 2 gespielt, aber das ist auch schon eine Zeit her. Lass laufen.
The Force Unleashed 1 kam 2008 raus und war damals ein ziemlicher Kracher. Also die Geschichte spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Darth Vader findet auf Kashyyyk einen machtfühligen Jungen und nimmt ihn mit. Und er zieht den zu seinem geheimen Schüler. Und dieser Junge heißt Galen Marek und wird dann bekannt als Starkiller. Mhm. Also das, was Luke Skywalker ursprünglich im Nachnamen tragen sollte, in den Originalskripts von George Lucas, nämlich Luke Starkiller, beziehungsweise früher Anakin Starkiller, ist jetzt hier in diesem Galen Marek drin, Starkiller. Dargestellt wird der von Sam Witwer, den Synchronsprecher, den man eigentlich fast kennen muss als Star-Wars-Fan, weil der so viel gemacht hat. Inzwischen Starkiller war seine erste Rolle und die haben damals halt auch sein Gesicht mit aufgenommen und seine Mimiken mit eingefangen. Und Starkiller ist Sam Witwer in diesem Spiel. Und diesen Typen spielt man. Und das ist eine übermächtige, machtnutzende Abrissbirne, dieser Typ. Ja. So wurde der auch verkauft als Force-Wielding Wrecking Ball, weil der mit der Macht wirklich alles kaputt machen kann. Und das Spiel ist darauf ausgelegt, wahnsinnig viel kaputt zu machen. Allein, dass im Trailer gezeigt wurde damals, wie dieser Typ auf der Oberfläche eines Planeten steht und dann mit der Macht einen Sternzerstörer greift und ihn runterzieht. Das war sehr eindrucksvoll und das hat es halt damals in dieser Form nicht gegeben, die Macht spielbar zu machen, fühlbar zu machen. Das Ganze, wie gesagt, sehr aufwendig inszeniert, spektakulär aufbereitet. Auch teilweise alternative Realitäten im Star Wars-Universum. Und dieses Stück Musik, was ich jetzt hier einspiele, ist aus einer Szene, das ist mittendrin im Spiel. Da ist Starkiller verraten worden von Darth Vader. Er nimmt die ganze Zeit an und das scheint auch so Vaders geheimer Plan zu sein. Ich erziehe meinen geheimen Schüler, um dann irgendwann den Imperator zu stürzen. Und dann kriegt der Imperator das aber mit Und da Vader merkt, der Imperator kommt jetzt. Jetzt habe ich hier diesen Schüler stehen. Mist, was mache ich denn jetzt?
Schnell weg.
Genau, dann schmeißt er den Schüler weg. Also der tötet den, beziehungsweise der dolcht ihn von hinten mit dem Lichtschwert und wirft ihn dann ins All. Es schmeißt ihn wirklich weg und holt ihn dann hinterher wieder in so ein geheimes Labor und hält ihn am Leben und rettet ihn irgendwie. Dieses geheime Labor ist die Situation, in die ich euch jetzt mitnehmen will, musikalisch. Das ist kein wirkliches Labor, es ist mehr ein Raumschiff. Die ISS Empirical heißt die. Und man ist gerade in diesem Labor gewesen, befreit sich und flieht dann und macht drumherum alles kaputt. Alles explodiert, man schmeißt Sturmtruppen durch die Luft und Purge Trooper, wie sie damals schon hießen. Und während man diese Flucht spielt, kommt ein absoluter Kracher von Musik. Mach mal die Ohren auf. Dieses Stück damals im Spiel gehört und ich habe mir das im Spiel aufgenommen, so eine Dauerschleife hergestellt von 10 Minuten oder so und ich habe die seitdem auf meinen Handys, immer wenn ich Handys gewechselt habe, über die SIM-Karte habe ich dieses Stück immer mitgenommen, bis heute. Ich habe es genannt The Force Unleashed Escape, weil es hat gar keinen richtigen Titel. Es ist nicht im offiziellen Soundtrack drin und wenn man das so sucht, findet man verschiedene Titel. Und oft ist es irgendwie im Zusammenhang mit der ISS Empirical. Aber diesen Titel, den ich dafür gewählt habe, ist irgendwie Escape. Und ich finde toll diesen treibenden Charakter, dieses sehr motivierende, sehr heroische, das am Anfang gleich sehr präsent ist durch diese Bläser. Und dann hat es im Hintergrund diesen Rhythmus, der mich vom Charakter her auch an so ein bisschen an Duel of the Fates erinnert. Obwohl ich das gar nicht so sehr festmachen kann, woran das liegt. Hier in diesem Stück sind es ja anders als in Duel of the Fates sehr stark Perkussionsinstrumente, die den Rhythmus machen. Und im Duel of the Fates leisten das ja mehr die Streicher. In diesem Stück ist der Rhythmus das, was das Stück nach vorne bringt und dann auch von vorne bis hinten prägt und auch zusammenhält. Der ist immer drunter. Und es gibt keine einheitliche Melodie. Es ist mehr so, dass viele kleine Melodiefragmente, so eine Art Best of Star Wars da drin ist.
Ja.
Eine Art Mosaik. Und da sind auch Motive drin, die zu meinen Lieblingsmotiven zählen aus Star Wars. Am Anfang höre ich diese Flöten, die das spielen, was ich nach einem Star Wars Film normalerweise in den Credits höre. Ne? Dieses Das habe ich so als melodietragendes Element so in einem Star Wars Lied noch an keiner anderen Stelle gehört. Dann höre ich mehr oder weniger zurückhaltend einen dunklen Bläser, der ein Motiv aus dem Force-Thema spielt. Dann haut im Vordergrund die Rebellenfanfare rein. Danach kommen wieder Streicher aus den Endcredits. Dann kommt von der gleichen Instrumentengruppe wieder ein Motiv aus dem Force-Thema. Zum Schluss dann wieder die Rebellenfanfare, bevor dann ein Gewurstel aus Bläsern da eine Schleife drum macht und wir wieder von vorne anfangen. Also es wird so eine Musikloop, der so eine Minute 20 ist. Und das ist das, was man in so Spielen braucht, so ein Loop. Es hat also keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende. Und ich finde, die Melodien und die Orchestrierung unterstreichen so schön das, was man im Spiel tut, nämlich wir sind getrieben. weil wir müssen dieses Schiff verlassen, wir müssen fliehen, alles um uns herum explodiert, wir müssen nach vorne. Dieses Schiff fliegt auch noch der Sonne entgegen und droht da rein zu stürzen, also super dramatisch und das Ganze super heroisch, super mächtig, deswegen auch das Force-Thema, die Macht, die das unterstreicht, dass wir hier gerade im Spiel auch so eine schicksalhafte Wendung hinter uns haben. Wir sind jetzt von Darth Vader weggeschmissen worden und der Starkiller geht dann auf die Seite der Rebellenallianz. Und ich finde, das Lied schafft so schön diese Verknüpfung von etablierten Themen und gibt durch diese starke Rhythmusierung einen gemeinsamen Kontext. Und es haut einfach nur unglaublich rein. Schade eigentlich, dass es nur eine Schleife ist von 1 Minute und 20 Sekunden und damit sehr kurz. Und vielleicht könnte es noch ein bisschen eigenständiger sein.
Ich habe es zum ersten Mal gehört und dann wiederum, als hätte ich es schon 1000 Mal gehört. Und mein erstes Stichwort hier auf meinem Notizblatt ist Potpourri, weil es mich an diese Best-of-Instrumentalstücke erinnert, die von Orchestern gerne gespielt werden während eines Sommerkonzerts draußen in irgendein Bad Salzbach, was weiß ich. Und Menschen ab einem gewissen Alter sitzen und hören sich das gerne an.
Moment!
Ich habe gesagt, ab gewissen Alters. Diese Querflöten sind mir als erstes aufgefallen. Genau, dieses, oh, das kenne ich doch aus dem Abspann. Oder das Force-Theme. Generell diese Dramatik in dieser Szene, die du ja beschreibst, diese Flucht aus dem Labor. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie man sich dann eben durchwurstelt durch diese Spielebenen und versucht wirklich den Ausgang zu finden oder versucht zu überleben. Und dein Kommentar, dass du es vielleicht gerne eigenständiger haben möchtest, kann ich nachvollziehen. Aber für diesen Moment und für dieses Format, für dieses Spielformat, ist es ja ideal. Das sind, wie gesagt, Motive, die wirklich rausgenommen wurden und geschickt nochmal irgendwie verbunden wurden. Durch Instrumentalisierung, durch Komposition, sodass es tatsächlich unendlich lang spielen könnte. Ich mag's.
Ich würde das gerne noch anreichern durch den Komponisten und was der dazu gesagt hat. Das ist ein Komponist, der jetzt gar nicht mehr so präsent ist heutzutage im Star Wars-Universum. Der heißt Mark Griskey. Griskey wie Whiskey, nur vorne mit Gr. Ist Jahrgang 63, also 58 Jahre, wenn wir das hier aufnehmen. Es war oder ist eigentlich ein relativ etablierter Komponist, scheint auch noch viel beschäftigt zu sein. Hat angefangen mit Fernsehwerbung offensichtlich, dann mit Filmtrailern, unter anderem Trailer gemacht für alle großen Kinomarken, 20th Century Fox, Columbia, DreamWorks, Paramount, Disney und so weiter. Da sind Trailer dabei wie Harry Potter und der Feuerkelch, Kingdom of Heaven, Star Trek Nemesis. Und seit Mitte der 90er hat er auch für Videospiele komponiert. Auch für LucasArts seit 2001 und war zeitweise festangestellt bei LucasArts und hat im Zuge dessen die Musik gemacht zum Spiel Die Rache der Sith, also das Spiel zum Film, und dann für Knights of the Old Republic 2 und für The Old Republic 2011. Also tatsächlich auch heute noch zu hören online. Und ich finde es wertvoll, was er mal in einem Interview gesagt hat, 2010. Da sagte er, ich wollte einen Star Wars Soundtrack machen, der nach Star Wars klingt.
Das hat er geschafft.
Ja, wirklich wahr. Die Leute erwarten das auch, sagt er. Man will ja auch, dass ein Lichtschwert wie ein Lichtschwert klingt und dass ein TIE Fighter wie ein TIE Fighter klingt. Also müsste Star Wars Musik halt auch nach Star Wars Musik klingen. Gerade wenn eine Figur oder ein Ort auftauchen, die man kennt, die sind an ein bestimmtes Motiv gebunden, dann müssen diese Motive ja auch vorkommen, das ist ganz klar. Er sagt aber auch, es sei nicht seine Aufgabe gewesen, John Williams zu imitieren, sondern irgendwie so einen Balanceakt hinzukriegen. Ja, irgendwie hat es ja funktioniert. Sonst hätte ich das nicht mitgenommen. Aber ob das wirklich ein Balanceakt ist, es ist schon sehr dominant,
ja.
Die John Williams-Themen. Auch die Orchestrierung ist so vertraut. Ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ein tolles Stück.
Vielen Dank.
Schön, dass es dir gefallen hat. Dann führe ich ja quasi.
1-0 für Kevin.
Was hast du denn mitgebracht?
Die Musik, die ich präsentieren möchte, hat bei mir aus unterschiedlichen Gründen Gänsehaut ausgelöst. Und einer der Gründe ist, dass die Musik mich an einen anderen Künstler erinnert hat. Und ich würde dir gern meine Assoziation zuerst vorspielen Und du überlegst dir, welche Szene aus welcher Star Wars-Serie ich meinen könnte.
Das ist spannend. Klingt durch dieses Sphärische im Hintergrund und durch das präsente Piano für mich gleich so ein bisschen nach Trauer und Abschied. Und das Erste, was mir eingefallen war, war Ahsoka Leaves von Kevin Kiner. Aber ich glaube, das ist es nicht.
Oh, interessant.
Ich würde mal tippen auf Spoiler für Rebels. Nachdem Kanan tot ist, Hera und Ezra reflektieren. Ich glaube, das Stück heißt Nobody More Than Kanan.
Unnötig gespoilert.
Okay. Daneben.
Du warst tatsächlich näher mit Ahsoka. Das Stück, das wir jetzt gehört haben, das Fragment ist von John Hopkins, Abandon Window. Und ich spiele dir jetzt das tatsächliche Stück vor und ich denke, du wirst es sehr schnell erkennen. Kevin, du nickst. Was ist
Beim
das?
ersten Ton war ich begeistert. Das ist Burying the Dead von Kevin Kiner, letzte Staffel Clone Wars, die vorletzte Szene. Ja.
Genau.
Ich wollte es auch nehmen. Dann habe ich es kurzerhand von meiner Liste gestrichen. Ich bin froh, dass du es nimmst.
Oh, danke sehr.
Erzähl.
Ja, wie du richtig gesagt hast, Burying the Dead aus der Clone Wars Staffel 7, Folge 12, Victory and Death, zu Deutsch Sieg und Niederlage. Für die Folge hat er übrigens eine Auszeichnung erhalten, den Annie Award. Und die Musik begleitet die Begräbnisszene der abgestürzten Klonsoldaten. Und Rex und Ahsoka sind die einzigen Überlebenden des Absturzes. Und wir wissen aus einem Interview mit Kevin Kiner, dass es Dave Filoni war, der darum gebeten hat, rein elektronische Musik für diese Szene zu komponieren. Und ich finde, das ist weiterhin im Star Wars-Universum ein Novum. The Mandalorian gilt hier schon ein bisschen als Vorreiter dafür. Es freut mich deswegen umso mehr, dass diese neuen Wege eingeschlagen werden und nicht krampfhaft versucht wird, in diesem klassischen symphonischen Klang zu verharren, weil das ja auch Star Wars sehr erfolgreich mitgeprägt hat damals. Aber sowohl Kevin Kainer darf ja seit 2008 die Musik mitgestalten, als auch seine Söhne. Und George Lucas hat mit ihm schon damals viel darüber diskutiert, wie können wir diesen Musikklang im Star Wars-Universum in neue Bahnen lenken. Ja, damals wurde auch über Hip-Hop-Musik diskutiert, weil die Kinder von George Lucas Hip-Hop gehört haben. Weltmusik, auch ganz großes Thema, hören wir auch in der Clone Wars-Serie. Ja, und wer Titans oder Doom Patrol gesehen hat, weiß, dass Kevin Kiner und seine Söhne Sean und Dean sehr zeitgemäß und effektvoll mit elektronischer Musik arbeiten können. Und Kevin, erinnerst du dich noch an den 4. Mai 2020, als du diese Szene gesehen und gehört hast? Wie hast du die Musik an der Stelle wahrgenommen?
Es fing ja schon früher in der Clone Wars Staffel 7 an, dass er diese elektronischen Themen oder diese elektronischen Motive, diese elektronischen Instrumentalisierungen benutzt hat. Und das war super auffällig und es hat voll Nerv bei mir getroffen, weil ich auch diesen Vangelis-Sound früher schon sehr mochte. Das assoziiere ich damit, ne, mit elektronischer Musik und dieser Art von sphärischen Klängen. Und speziell in diesem Moment, das zu sehen, wie Ahsoka da steht vor den Gräbern, ich war mega ergriffen, von vorne bis hinten geflasht. Es ist ein armes Wort für einen Menschen, der in dem Moment emotional total nackt war. Und das war ich halt.
Ja, und du nennst diese atmosphärischen Klänge, in der Musik sagen wir Drohnenklänge, Drones, also wenn ein Ton ganz lange gehalten wird und sozusagen als Hintergrundmusik benutzt wird. Und was wir auch hören, das ist eine absteigende Melodie, bestehend jeweils aus zwei gleichen Tönen, aber in einem Oktavintervall, also in einem Abstand von 8 Tönen. Und das macht nicht nur den Klang breiter, aber ich lese da auch ein bisschen so ein musikalisches Zeichen für die beiden Überlebenden, Ahsoka und Rex. Und der Klang erinnert an ein Piano oder an ein Tasteninstrument, das ja auch im Endeffekt eher solo gespielt wird. Vielleicht genauso solo oder allein wie Ahsoka und Rex ihren Weg jetzt bestreiten werden. Und dann gesellt sich eine pathetische, anschwellende Synthesizer-Melodie hinzu. Und das sind die Töne des Boss-Themas. Ja, das Boss-Thema wird hier angespielt, verhallt und es wird Raum für Ahsokas Thema geschaffen, das auch nur angespielt wird. Und Ahsoka lässt in dem Moment ihr Lichtschwert fallen, das sie von Anakin zuvor erhalten hatte. Und es ist so ein bitterer Moment in der Geschichte, sowohl auf Makroebene als auch auf Mikroebene. Und für mich war es dann auch dieser nackte Moment, wie du ihn beschrieben hast. Und es war die Musik von Kevin Kiner, die mir erlaubt hat, ja, meine Tränen kullern zu lassen. Wobei er uns jetzt nicht allein in dieser Krise lässt, sondern er fängt uns auf mit diesem Machtthema. Und das tröstet und wir wissen, wenn auch unbewusst, dass nicht alles verloren ist, weil hier die Macht waltet, weil hier ein Samen gepflanzt wird, ne? Für Veränderung und für Hoffnung, Sieg und Niederlage irgendwo dazwischen. Es ist musikalisch auch fabelhaft hier gelöst, finde ich.
Ich finde, du hast das toll beschrieben und mir auch nochmal eine Tür aufgemacht mit diesen zwei Klängen. Die hört man in dem Piano, ja? Und nicht in der Hintergrundmelodie. Sag mir nochmal den Namen der Inspiration.
Das war John Hopkins, Produzent von elektronischer Musik, auch DJ, und das war aus seinem Album Immunity aus dem Jahr 2013, Titel Abandon Window.
Hat man ja wirklich auch diesen Teppich,
Ja.
diesen Klangteppich, und der dann überlagert wird von diesen Pianos. Also die Verbindung ist offenkundig, die Inspiration ist offenkundig. Das ist auch völlig legitim, dass Komponisten durch sowas inspiriert werden und das adaptieren für sich. Sie lernen ja dadurch, dass sie hören, wie machen es andere. So hat Kevin Kiner auch angefangen, ne? Er hat gesagt, John Williams, das klingt super, wie geht das? Und dann hat er sich diesen Schinken gekauft, den er gerne in die Kamera hält. Wer mal Videointerviews mit Kevin Kainer gesehen hat.
Jedes Mal.
Jedes Mal holt er diese Mappe raus mit diesen Noten, die er sich 1982, 83 oder was gekauft hat. Look here, I bought them then. Und man könnte immer denken, es ist immer das gleiche Interview mit Kevin Kainer, weil er immer diese Noten rausholt. Der Unterschied ist, jedes Mal sein Bart wird länger. Am Anfang hat er so ein Kinnbart. Inzwischen ist dieser Bart einen Meter lang. Das ist super. Also ja, hast du toll ausgesucht und toll beschrieben. Ich fürchte, du führst.
Auch in dieser Inspiration, ich habe gelernt, dass Serienkomponisten oder Komponisten, die eben für Filme arbeiten, häufig mit sogenannten Temp-Tracks arbeiten, also Temporary Tracks. Das sind dann Stücke, die eine gewisse Emotion oder ein Feeling transportieren sollen in der Szene, aber man hat noch nicht die originale Komposition. Und die Komponisten können sich dann daran orientieren und sagen, okay, ich versuche es so ähnlich zu machen, wie ihr es wollt.
Wollen wir es nochmal hören?
Ja, und diesmal weinen wir.
Kommt Vaders Lambda Shuttle runter ins Bild. Das, was ich jetzt mitgebracht habe, hätte sicherlich auch einen Award verdient. In meinen Augen, beziehungsweise in meinen Ohren. Es ist was Altes. Wir gehen zurück ins Jahr 1992. Ich habe was mitgebracht aus dem Soundtrack von Star Wars X-Wing von LucasArts. Es ist wieder ein Spiel. Ich sehe dich breit grinsen.
Ich hatte den richtigen Riecher. Gut, da war ich 2 Jahre alt, habe ich nicht gespielt.
Es war eine tolle Zeit. Es war eine Raumkampfsimulation, in der man aus Sicht eines Piloten der Rebellenallianz gespielt hat. Du saßt also im Cockpit, typischerweise eines X-Wings, eines Y-Wings, eines A-Wings, eines B-Wings. Und das Stück, das ich vorspiele, stammt aus der 3D-Spielumgebung. Es war eine 3D-Raumkampfsimulation. Und während der Mission, während man da so sitzt in seinem Raumjäger, gab es am Anfang meistens eine Phase, wenn man aus dem Hyperraum gesprungen ist, herrschte so eine angespannte Ruhe. Du flogst durchs All und es ist noch nicht viel passiert meistens. Oder es gab auch zwischendrin Momente, wo du vielleicht eine erste Angriffswelle von imperialen Jägern zurückgeschlagen hast oder so und du fliegst da rum und eskortierst vielleicht ein Lambda-Shuttle, das an einen krude aussehenden Frachter andockt und du wartest darauf, dass wieder was passiert, dass wieder ein Sternzerstörer reinspringt und neue TIE-Jäger absetzt oder so. Und während dieser Phase, dieser angespannten Ruhe, kam diese Musik. Thank you. Was lachst du? Ich dachte, du hast jetzt hier Gänsehaut vor Machtblitze knisternder Anspannung. Das ist das Beste, was das damals zu hören war. Das ist jetzt auch noch die Premium Roland MT32 Soundkarte, mit der das generiert wurde. Besser ging es nicht.
Ich brauche diese Musik, wenn ich in den Supermarkt gehe und vergessen habe, was ich einkaufen soll. So fühle ich mich dann.
Und was ist der Sternzerstörer, wenn die Oma mit ihrer Handtasche dann um die Ecke kommt und das letzte Gurkenglas wegschnappt? Ist dann der imperiale Sternzerstörer, ja.
Diese Flöten. Die nervösen Flöten.
Ja, es passiert ja nicht viel, ne, auf der musikalischen Ebene.
Ja.
Du hast diesen Trommelrhythmus und du kannst froh sein, dass man es als Trommel erkennt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Trommel ist. Ich nehme an, sie stammt irgendwie so aus dem Bereich der Marschmusik. Frag mich nicht, wie die Instrumente heißen.
Das ist wohl Snare, eine Snare einfach.
Snare Drum. Ja. Und du hast dann sowas Bassiges, was irgendwie in 2, 3 Klangfärbungen läuft. So. Und dann im Hintergrund. Und obendrauf diese echt quietschigen Oberflöten, was das sein sollen. Und das hat insgesamt einen Klangteppich erzeugt, den ich bis heute gerne höre, der mir bis heute gute Gefühle gibt, weil er mich zurückkatapultiert in die Zeit, wo ich noch in meinem Kinderzimmer saß. Mhm. Und ich habe mir gerne, wenn ich X-Wing oder Wing Commander gespielt habe, habe ich mir den alten Mofa-Helm von meinem Vater aus der Garage geholt und habe mir den aufgesetzt und habe dann mit diesem Mofa-Helm von meinem Röhrenmonitor gesessen. Und habe das gespielt. Und dazu halt diese Klangkulisse aus der Stereoanlage, die ich von meinem Opa geerbt habe, durchs Haus geballert. Und ich bin sicher, wenn meine Mutter das heute hören würde, die würde sagen, oh Gott. Die kann auch noch Lines aus Command & Conquer mitsprechen. Jawohl, Sir. Wenn ich meiner Mutter heute Jawohl, Sir sagen würde, die könnte es mitsprechen. Die wüsste sofort, was los ist. Ja, wie auch immer. Also dieser Soundtrack von LucasArts, Totally Games gemacht damals. Die Komponisten waren Clint Bajakian, Michael Land, Peter McConnell. Die haben ihr iMuse-System benutzt dafür, um diese Melodien zu erzeugen und die Musik anzupassen an die Situation, was gerade war. Und dieses iMuse-System basierte im Grunde auf vielen kleinen Fragmenten. Also aus Musikfragmenten, die teilweise 5 Sekunden lang sind und dann zusammengesetzt wurden, je nach Situation. Und so eine Roland-Karte konnte dann die Klänge, die da vorgegeben waren, halt interpretieren und anders ausgeben, als das eine Adlib-Soundkarte konnte oder ein Soundblaster oder wie auch immer. Mhm. Und es war das erste Spiel und deswegen war das auch so besonders von LucasArts, dass diesen PC-Beeper nicht mehr benutzt hat als Ausgabe, der auch noch in jedem PC heute eingebaut ist. Die Dinge haben ja am Anfang die Musikkulisse gemacht, die Klangkulisse von Spielen und X-Wing hat das nicht mehr gemacht. Die haben gesagt, ne, jetzt nur noch Soundkarten oder nichts. Insofern war das was Besonderes. Und ich würde dir gerne nochmal, um das deutlicher zu machen, wie diese Transformation funktioniert hat von einem Moment in den anderen, würde ich dir gerne nochmal ein anderes Beispiel zeigen. Das startet man auch ruhig im All. Es sind noch keine feindlichen Schiffe in der Nähe. Und dann tauchen imperiale Schiffe auf und die Musik geht in den Kampfmodus.
Aus demselben Spiel?
Ja. Hier ist man noch ruhig im All und wartet, dass was passiert.
Ah, jetzt ist ruhig?
Das ist ruhig, ja.
Okay.
Gleich kommen die TIE Fighter. Target destroyed. Kannst du so ansatzweise nachfühlen, dass das damals wichtig war? Nein. Okay, du kannst es nicht.
Doch. Ich habe ja auch alte DOS-Spiele noch gespielt in den 90ern. Absolut. Ich kenne ja die Momente, wenn man ein Spiel so sehr geliebt hat und auch vernarrt war in die Musik. Und wenn man das heute hört, hat es eben eine ganz andere Klangästhetik. Und das kommt ja auch dem zu schulden, dass die Klangmöglichkeiten damals noch begrenzter waren als heute. Insofern finde ich es bewundernswert, was man geschafft hat, was man übertragen wollte für ein gewisses Budget. Und ich freue mich, dass du dich freust.
Es scheint dir aber doch schwer zu fallen, dem noch irgendwie was Positives abgewinnen zu können. Das ist aber auch nicht nötig, weil selbst wenn man das heute hören will, ist es gar nicht so leicht, das noch zu hören. Wenn man heute X-Wing kauft über GOG oder so, dann kriegt man meistens die besondere Edition, die Special Edition von X-Wing. Und da steckt schon der Soundtrack in CD-Qualität drin. Selbst wenn du es wolltest im Spiel, in dieser Special Edition, kannst du diesen alten, quäkerigen Sound gar nicht mehr bekommen. Und von daher ist es ein kleines Schätzchen.
Aber die Komposition ist dann aber nur in höherer Qualität, oder?
Nee, das ist ja das Schade. Also dieses Dynamische, was das iMuse-System gemacht hat, ist, wir passen uns an die Situation an, mit diesen kleinen Musikfragmenten, die nur 5 Sekunden sind und so, ist weg. Sondern sie haben jetzt den klassischen John Williams-Soundtrack in CD-Qualität darunter gelegt.
Ah, jetzt verstehe ich.
Okay. Das wurde eingeführt in X-Wing vs. TIE Fighter ein paar Jahre später. Und das haben sie dann nachträglich auf die alten Spiele wie X-Wing draufgelegt. Und wenn man heute die Special Edition kauft, kriegt man halt nur noch das. Und dass man solche Schätzchen heute noch hören kann, ist überwiegend Fans zu verdanken, die das auseinandergedröselt haben, die vielleicht noch mal einen alten PC aufgebaut haben und X-Wing noch mal installiert haben und so. Und die dann mit ihrer Roland-Karte das aufnehmen. Oder andere Leute, wie die jetzt das TIE Fighter Total Conversion Projekt gemacht haben. Ich habe ja mit dem Jason Willward gesprochen und hatte in dem Zusammenhang auch Kontakt mit dem, der den Soundtrack remastert hat, der Lorny. Und der hat halt erzählt, dass es wahnsinnig frickelig war, das auseinander zu dröseln und dann neu herzustellen für diesen Remastered Soundtrack. Und das liegt unter anderem an dieser starken Fragmentierung. Mhm. Ja, danke, dass du dich dem ausgesetzt hast. Ich bin aber sicher, dass da draußen 1-2 Leute sind, die jetzt auch ein bisschen Spaß hatten.
Danke, Kevin. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Beispiel. Liebe Star Wars, macht die Ohren auf. Kevin, erkennst du den Hit?
Es ist kein Hit in meinen Ohren, aber ich erkenne ihn. Das ist aus The Mandalorian Staffel 2, Ludwig Göransson, in der Folge, als, Spoiler, Din Djarin bei Ahsoka war. Und diese Musik kommt am Schluss, wenn Din Djarin mit dem Kind zurückbleibt. Ich meine, dann kommt diese Musik.
Absolut richtig, volle Punktzahl. Din Djarin ist im Glauben, dass Ahsoka den kleinen Grogu mitnehmen und trainieren wird und verabschiedet sich deswegen von ihm und er hält den schlafenden Grogu auf seinen Arm und hält inne. Und da wir das Gesicht vom Mandalorian nicht sehen können, ist hier die Musik meines Erachtens in ihrer Machart und in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. Und zu hören ist hier ein dreistimmiges Instrumentalstück, das von Flöten gespielt wird. Und die oberste Stimme spielt die Melodie des Mandalorian-Themas, wobei die zwei unteren Stimmen die Begleitung dazu bilden. Auch sie sind angelehnt an ein rhythmisches Motiv aus dem Thema. Vielleicht kann ich es kurz mal anspielen.
Oh mein Gott, er holt eine Flöte raus. Ich will sowas auch können, aber ich habe nicht den Nerv, Musikinstrumente zu lernen. Bravo.
Ich habe versucht herauszufinden, ob dem Stück eine bekannte musikalische Form zugrunde liegt, musste aber feststellen, dass ich es gar nicht so genau sagen kann. Die Instrumentenauswahl und die Art, wie die drei Stimmen miteinander kombiniert werden, erinnert an die Musik des Mittelalters und an die Polyphonie des Barock. Und als erstes dachte ich, dass es sich um eine barocke Fuge handelt. Das war die Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach.
Was macht das zu einer Fuge?
Ein Fuge ist ein polyphones Stück, die ganz bestimmten Stimmführungsregeln folgt. Jede Stimme in der Fuge spielt einmal das Thema und ist unabhängig voneinander und wird mit den anderen Stimmen zusammen nach gewissen Regeln der Komposition miteinander verbunden. Das Stück von Göransson erfüllt hier aber gewisse Kriterien nicht, also formale Kriterien, deswegen kann man das eigentlich abhaken, weil hier die Stimmen nicht autonom sind bei Göransson. Außerdem dachte ich auch an eine Motette, also eine Musikform aus der Zeit der Ars Nova im Mittelalter.
Auch vielstimmig.
Ja, wir hörten hier ein Beispiel von Philippe de Vitry, Gary Gallus. Auch dreistimmig, passt aber auch hier aus kompositionstechnischen Gründen wieder nicht ins Bild. Aber wenn ich jetzt so diese ganzen Assoziationen habe, Kevin, wie ist das mit dir? Wenn du jetzt die Musik von Göransson hörst, welche inneren Bilder entstehen da bei dir? Oder wie verortest du die Musik für dich selbst?
Ich dachte am Mittelaltermarkt und fand es deplatziert. Dieses Durcheinander von Flöten, Leute mit bunten Gewändern, die im Schlamm stehen vor hölzernen Hütten, wo Leute ihre Brote anbieten und im Hintergrund steht der Schmied und haut auf irgendwelchen Rüstungen rum und so. Ich habe dieses Stück nicht auf meiner Lieblingsliste und ich frage mich tatsächlich, was hat dieser Künstler sich dabei gedacht?
Ich auch. So, mein Ansatz. Ich glaube, Ludwig Göransson will hier eine Fantasie von alten Zeiten, von Mythen, von Legenden in uns wecken, was ja auch absolut zu Star Wars passt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und so wie ich es verstehe, Din Djarin und Grogu haben zu diesem Zeitpunkt schon viel zusammen erlebt und wir sehen, welche Bindung und welches Vertrauen zwischen den beiden besteht. Und sie haben einen gemeinsamen Rhythmus gefunden, auch wie die Stimmen einen gemeinsamen Rhythmus auch haben. Und hier in dieser Szene verdichtet sich diese bewegte Geschichte und scheint ein gemeinsames Ende zu bekommen. Und wir haben viel Bewegung in der Musik, obwohl die Szene rein äußerlich ganz ruhig ist. Also es passiert relativ wenig. Und ich denke, es ist das Innenleben des Mandalorian, das hier musikalisch gespiegelt wird. Das Mando-Thema, das üblicherweise mit diesen wuchtigen Blechbläsern heroisch präsentiert wird, wird hier von Holzbläsern gespielt und erklingt auch deutlich höher. Und das macht es lieblicher, leichter, verspielter, auch schon fast ein bisschen kindisch. Es könnte auch so ein Schlaflied für Grogu sein, ein Schlaflied auf Ecstasy.
Einschlafen könnte ich da nicht, nee.
Und die dritte Stimme im Musikstück könnte Ahsoka sein, die sich um Grogu kümmern soll, die dann auch in das Gesamtbild passt. Ziel war es ja, sie zu finden, damit sie Grogu zu den Jedis führen kann.
Finde ich guten Gedanken. Ich kann dann jetzt viel besser mit dem Stück leben, weil es ist jetzt von dem Mandalorian-Soundtrack nichts, was ich mir freiwillig normalerweise anhören müsste.
Und es ist so anders. Beim ersten Hören war ich so überrascht und so geschockt und wollte eigentlich klatschen vor Begeisterung, weil es eben rausgesprungen ist aus diesem konventionellen Klang, den wir eigentlich in der ersten Staffel und zweiten Staffel gehört haben.
Du scheinst jemand zu sein, der auch im Konzertsaal gerne rausgerissen wird und überrascht wird.
Ja, aber ich schreie jetzt nicht oder juble.
Guck mal, da bin ich ganz anders. Ich bleib da lieber gerne in konventionellen Bahnen. Und denke mir immer, was soll denn das jetzt? Wer hat denn da jetzt wieder was aus der Schublade gezogen? Dachte, ja, dieses Stück hat seit 100 Jahren niemand mehr aufgeführt und wir sind jetzt die Ersten, die es machen. Und ich höre das dann und denke, ja, es ist kein Wunder, dass das seit 100 Jahren jemand aufgeführt hat. So irgendwie. Und mir ist jetzt dieses Stück, was du rausgewählt hast, zu disharmonisch. Und deswegen höre ich das nicht gerne. Aber es erfüllt auf dieser Interpretationsebene seinen Zweck. Und ja, das kann ich annehmen. Danke. Dann habe ich jetzt schon mein letztes Stück, mein drittes Stück. Ich habe zum Abschluss meiner Reihe noch was Modernes mitgebracht. Nicht zu einem Spiel, aber noch mal was Mächtiges, was richtig reinknallt. Sagt dir Samuel Kim was?
Samuel ja, Kim ja, aber zusammen nicht, nein.
Das ist nett, dass du den nicht kennst, weil der wird immer mehr zu einer Institution, was Star Wars Musik angeht, gerade wenn man nach aktuellen Themen sucht, die jetzt gerade in der Serie irgendwie vorkommen. Du hörst in The Clone Wars was oder du hörst in The Mandalorian was, suchst auf YouTube, ob das vielleicht schon irgendwo zu finden ist. Und dann findest du super schnell eine Interpretation von Samuel Kim. Das ist ein Kanadier, offensichtlich mit koreanischen Wurzeln vermute ich, der Film-Soundtracks nimmt und die aufbläst. Er nennt das oft Epic Soundtrack Covers. Und er macht das grundsätzlich mit Film-Soundtracks, die er super findet. Da ist auch eine Menge Zeug dabei wie Loki von Marvel oder Spider-Man oder Attack on Titan, Godzilla, whatever. Aber eben auch eine Menge Star Wars. Und er hat viel gemacht zu The Clone Wars, hat klassische Themen immer wieder aufbereitet wie Duel of the Fates und hat das dann irgendwie kombiniert mit dem Imperial March Epic Cover und so. Und es sind auch Potpourris, aber ich finde, es sind sehr kompetente Potpourris. Und zuletzt hat er das auch gemacht mit The Bad Batch. Und wo er mir das erste Mal richtig aufgefallen war, war bei The Mandalorian. Und daraus hören wir jetzt was. Und zwar das Force-Theme als Epic Mandalorian Version. Wir hören nicht das Ganze, aber wir hören da mal rein. Force Theme Epic Mandalorian Version von Samuel Kim. Wie wirkt das auf dich?
Es klingt wie ein Mashup.
Ja, es ist auch irgendwie ein Mashup und das macht Samuel Kim auch. Ich finde stark, wie er am Anfang erstmal den Original-Soundtrack einfängt, den Original-Sound. Das macht er oft. Die Orchestrierung und den Rhythmus, da ändert er oft am Anfang gar nichts und er fügt auch relativ wenig hinzu am Anfang. Diese Variante des Force-Themas, wie auch Ludwig Göransson die einsetzt, am Ende von Mando Staffel 2, jetzt spoilerfrei, als ein bestimmter jemand auftaucht, um etwas zu holen. Das war jetzt die Originalszene aus der Serie mit im Hintergrund Ludwig Göranssons A Friend. Und jetzt, was Samuel Kim daraus macht für sein Stück The Force Theme Epic Mandalorian Version. Daran merkt man, dass er erstmal, um seine Grundlage zu legen, erinnert, das ist das Original, da komme ich her. Und dann tut er das, Samuel Kim, was er gerne tut. Er haut da einen Rhythmus rein, der sehr präsent ist, auch sehr treibend, dieses könnte jemand auf einem Pferd sitzen und mit so einer Bongo-Trommel oder so den Rhythmus mit vorgeben. Und dann bläst er diese Hauptmelodie auf, indem er eine ganze Kompanie virtueller Bläser auftreten lässt. Und dazu mindestens ein Dutzend weiterer Klangebenen, Klavier, Streicher, Bass. Und dadurch entsteht so ein Klang, der so voll ist, so voluminös, dass ein anderes Wort als episch gar nicht angemessen wäre. Es wäre untertrieben. Ich finde, man muss in der richtigen Stimmung sein. Man kann es nicht immer sein, aber das gilt ja für Musik immer. Und ich höre das gerne beim Sport oder so. Durch dieses Treibende bringt mich das auch nach vorne und setzt bei mir nochmal neue Energie frei. Und was er auch kann und das scheinbar aus dem Handgelenk schüttelt, er schafft Verbindungen, wo man sie nicht unbedingt sieht, indem er musikalische Motive zusammenführt. Zum Beispiel, wenn er über die Klone ein musikalisches Thema macht, dann baut er gerne einen musikalischen Streifen, der kommt aus dem Republic Commando Soundtrack, dieses Gratua Kun heißt es, glaube ich. Das klingt immer so, als würde der aus Wolgograd irgendeinen Kosakenchor einfliegen lassen und die singen dann Kote, Tarasum Kote und bläst das immer so auf und gibt dann diesen Klonen, die im visuellen Kanon diese Beziehung gar nicht mehr haben zu den Republic-Kommandos, aber dann musikalisch diese Beziehung. Und dann werde ich daran erinnert, ja, da gibt es Zusammenhänge und das passt alles zusammen. Und das macht er mit den Klonen, das macht er mit den Rebellen, das macht er auch mit dem Widerstand. Kannst du dem was abgewinnen oder ist es dir too much?
Du hast recht, dass man in einer gewissen Stimmung dafür sein muss, weil ich nur für eine gewisse Zeit dieses Pompöse aushalten kann. Und mir die Nuancen ein bisschen fehlen. Ich mag es, wenn die Dynamiken sich auch ändern, von Forte zu Mezzoforte, Piano und nicht so ein Dauer Böhm, Böhm, Böhm. Und dann noch die Themen, ein Thema, Thema Nummer 2, Thema Nummer 3. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass es inflationär benutzt wird und diese Themen ein bisschen an ihrer Macht verlieren und Bedeutung. Da bin ich eigentlich auch Fan davon, wenn man sie nur ein bisschen anspielt und dann wieder verschwinden lässt und vielleicht was Neues von sich bringt.
Das tut der gute Herr Kim hauptsächlich durch die Art, wie er es zusammenfügt, ja. Jedenfalls, danke, dass du dir das angetan hast.
Okay. Ich beglücke uns jetzt mit meinem dritten kurzen Auszug. Ich konnte es nicht fassen, als ich das gehört habe. Kevin, ganz kurz, erkennst du diese Szene? Erkennst du dieses Fragment?
Ich habe es schon mal gehört, ganz klar. Es ist recht präsent. Ich vermute mal, es ist aus The Bad Batch.
Das ist richtig.
Aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, welcher Moment es war. War es in der ersten Folge an der Schlucht?
Es war in der ersten Folge an der Schlucht.
Als Kanan auf der einen Seite steht, beziehungsweise Caleb Doom und auf der anderen Seite Hunter. Ist es der Moment gewesen?
Es ist genau der Moment.
Oha, ja. Okay.
Caleb Doom wird gejagt und flieht vor der Order 66. Und er springt über einen tiefen und weiten Graben und überlebt erstmal die Verfolgungsjagd. Und wir hören dann diese schroffen Posaunen, die im Wechsel spielen. Das alles interessiert mich eigentlich nicht. Das, was ich in dem Moment gedacht habe, ist, oh mein Gott, ich kenne doch diese Szene und alles geht auf diesen Film zurück. Ich spreche natürlich über Matrix Teil 1, als Trinity von einem Agent verfolgt wird und über die Dächer fliehen muss und dann von einem Gebäude einen riesen übernatürlichen Sprung macht auf das andere Gebäude und in dem Moment auch diese Posaunen erklingen. Und ich dachte, das bestätigt nur meine Theorie, dass alles auf Matrix zurückgeht.
Das ist dir sofort ins Ohr gesprungen in dem Moment?
Das ist mir sofort ins Ohr gesprungen, da Matrix, die gesamte Trilogie, so präsent in meinem Verstand ist und in meiner Welt, sehe ich immer die Bezüge und die Verknüpfungen. Und es ist unmöglich für mich, durch die Welt zu gehen, ohne überall Matrix zu sehen.
Muss ich dir jetzt zwei Pillen anbieten und du musst wählen, ob du die eine nimmst oder die andere?
Oh, ich hab schon. Danke.
Liebe Zuhörenden, das war unsere erste Ausgabe Star Wars, unser kleines Musikformat im exklusiven Patreon-Feed, das nur möglich ist, weil ihr den Bucketheads-Podcast unterstützt. Wir wollen dieses Format so ähnlich machen. Das heißt, wir bringen uns jedes Mal was Klangliches mit aus Star Wars. Nicht nur Musik muss das sein, das können auch Töne sein. Ne? Deswegen heißen wir Star Wars.
Genau deswegen.
Genau deswegen, weil wir ein offenes Ohr haben wollen, auch für die anderen Dinge. Ja, und was uns auch im Kopf rumschwirrt, ist, ob wir sie irgendwann kriegen. Die Leute, die Musik gemacht haben, kriegen wir vielleicht irgendwann die Komponisten mal ans Mikrofon. Das war nach meiner Erfahrung mit den Amerikanern immer sehr schwierig, als deutscher Podcast herzukommen und die zu gewinnen für ein Interview. Aber ja, wir versuchen das einfach weiter. Danke, Nikolas, für deine Stücke und deine Interpretation dazu. Mich persönlich hat es weitergebracht. Ihr lieben Zuhörenden, was haltet ihr von unserer Auswahl? War euch irgendwas neu? Hat euch irgendwas besonders gut gefallen? Habt ihr zu irgendwas, was wir euch präsentiert haben, noch andere Gedanken? Sagt ihr, es ist alles falsch und überhaupt, wer hat gewonnen?
Dankeschön, Kevin. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe jetzt einen neuen Soundtrack, wenn ich im Supermarkt bin und nicht den Reis finden kann. Tschüss.
Tschüssi. So, Nikolas ist weg. Dann kann ich ja jetzt noch mal was aus X-Wing reinmogeln, nämlich die Musiksequenz, wenn man aus dem Hangar startet. Musik.